mir wäre es peinlich als Minister, dass ich mal mit meinen eigenen Plänen argumentativ gar nicht weiterkommen und ausweichen muss und mich dann, sage ich mal, in falschen Tatsachen auch noch verliere, verstricke.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der PZ und ich bin heute in der Sonnenapotheke bei Herrn Apotheker Mike Bayer. Herzlich willkommen.
Willkommen. Bei mir, ja, in der Apotheke.
Ja, genau. Ich bin willkommen hier. Ja, es war gerade noch jemand willkommen, nämlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hier bei Ihnen zu Besuch war, mit dem Sie eine Dreiviertelstunde lang ungefähr ein Fachgespräch geführt haben. Hier oben, wo wir jetzt auch sitzen, in der Küche, oberhalb der Apotheke. Ja, wie war es denn so mit dem Minister?
Also ich war erstmal, um das zu sagen, natürlich auch überrascht, dass er überhaupt mich besuchen kommt. Das war nach dem Besuch von Herrn Scholz. Der hat mich ja im März besucht in meiner Apotheke. Und im Nachgang habe ich dann, sag ich mal, die Gunst der Stunde genutzt und Herrn Lauterbach bzw. sein Büro angeschrieben und auch ihn um einen persönlichen Termin bei mir in der Apotheke gebeten.
Die Publicity genutzt und dann gleich das nächste Regierungsmitglied hierhin geholt. Genau. Super. Ja. Ja. So, Entschuldigung, jetzt nochmal. Wie war es hier oben, das Gespräch?
Ich hatte die Gelegenheit, ihm meine Gedanken, meine Ansicht zu seinen Reformplänen mitzuteilen und auch nochmal darzustellen und klarzumachen, dass das in der Form so keine Verbesserung für die Apotheken bringt, sondern eine Verschlechterung der Versorgung zur Folge hat, Leistungseinschränkungen für die Patientinnen und Patienten und auch einen kompletten Systemwechsel, wodurch auch die bestehenden Apotheken gefährdet sind.
Sie haben insbesondere nachher, als Sie dann wieder unten zusammen in der Apotheke waren, haben Sie nochmal so ein Steak, als auch mal dazu gegeben, zusammen mit dem Minister, haben Sie ihn also auch damit konfrontiert, dass das aus Ihrer Sicht ganz klar Leistungskürzungen sind?
Das habe ich mehrfach geäußert. Das hat er vehement abgestritten. Auch, wie Sie gerade sagen, unten vor der Kamera sagte er, es gibt keine Leistungskürzungen, da er ja neue Apothekenstandorte damit ermöglicht, vereinfacht, wo dann tatsächlich die BTM-Abgabe einmal in der Woche möglich ist. Also da
da ist Ihnen alles aus dem Gesicht gefallen. Wir haben das
gesehen. Dachte ich mir, jetzt kann ich, sage ich mal, ihn nicht ausreden lassen, weil das, sage ich mal, in einem Satz sich schon ausschließt. Keine Leistungskürzung und die palliativ versorgten Patienten haben dann die Möglichkeit, einmal in der Woche ihre BTM-Rezepte bei uns einzulesen.
Aber hat Sie das nicht auch gewundert? Ich meine, er ist ja Mediziner, er ist ja vom Fach, er müsste ja eigentlich wissen, dass man jetzt einen Schmerzpatienten dann nicht auf den Freitag vertrösten kann, wenn der Inhaber mal wieder vorbeischaut für 8 Stunden.
Ja, mich haben so einige Sachen gewundert. Auch, dass er bei der BTM-Versorgung über den Versandhandel spricht, den er ja da nicht stärken möchte. Deswegen fragte ich ihn ja vor laufender Kamera, oder habe ich ihm ja auch gesagt, er weiß ja sicherlich, dass der BTM-Versand generell verboten ist.
Ja, vielleicht noch. Vielleicht ist das auch noch in seiner Bundesliste.
Vielleicht ist das auch die nächste Verbesserung, die er vorschlägt. Ja, also mich haben so einige Sachen gewundert, wo dann doch von ihm argumentiert wird, er sieht Fakten als Grundlage für seine Entwürfe heran. Wenn man dann aber nach den Fakten fragt, welche Daten da zugrunde liegen, habe ich jetzt keine direkte Antwort bekommen.
Da ging es insbesondere um die Honorarreform,
richtig,
wo Sie gefragt haben, ist diese Umverteilung geplant. Und da haben Sie mal wissen wollen, wie kommt ihr denn darauf, dass damit eigentlich die Apotheken, die kleineren Apotheken gestärkt werden?
Genau.
Es ist ja in der Tat auch nicht nachvollziehbar, denn die Umsatzverteilung bzw. die Verteilung der hochpreisigen Arzneimittel hat ja an sich jetzt erstmal nichts mit der Größe der Apotheke zu tun.
Nein, richtig. Und auch nicht mit der Lage. Müsste man ja annehmen, dass die Erkrankungen, die halt mit teuren Medikamenten behandelt werden, in der Großstadt eher vertreten sind als auf dem Land.
Genau.
Also, die Krankheiten verteilen sich ja nur ganz homogen übers Land und damit auch über alle Apotheken, ob eine große oder kleine Apotheke. Hm. Und da habe ich ihn halt ganz speziell und ganz direkt gefragt, welche Datengrundlage dort vorliegt für diese Umverteilung, dass das überhaupt irgendeinen Effekt hat.
Ja, aber ist das nicht, ich versuche mich reinzuversetzen, ist das nicht eine hochnotpeinliche Situation? Sie sprechen ihn an, sein Pressesprecher stand daneben. Mhm. Frau Oberwiening saß ja auch noch mit dabei. Die hat sich, glaube ich, bewusst sehr zurückgehalten, ihnen da den Vortritt gelassen als Gastgeber hier. Aber man sitzt in dieser Runde und dann fragen Sie ganz konkret, wie kommt ihr darauf? Mhm. Und der Minister zuckt den Schultern.
Ja, also mir wäre es peinlich als Minister, wenn ich, sag ich mal, mit meinen eigenen Plänen argumentativ gar nicht weiterkomme und ausweichen muss und mich dann, sage ich mal, in falschen Tatsachen auch noch verliere, verstricke. Und wie Sie sagen, dass dann sein Pressesprecher da noch zu Hilfe eilen muss und irgendeinen Begriff einwirft, der auch, sag ich mal, nicht adäquat war, weil auch der Botendienst...
Jetzt waren wir wieder unten in der Apotheke.
Weil der Einwand von mir, dass der Versandhandel ja eh mit Betäubungsmitteln ausgeschlossen ist und dass die Palliativversorgung nur einmal eine Woche dann vielleicht, wenn der Inhaber, die Inhaberin dann nur diese 8 Stunden dort ableisten kann, nicht weil sie es so wollen, das habe ich auch gesagt, sondern weil sie es irgendwann müssen, aus der wirtschaftlichen Not heraus, warf ja sein Pressesprecher den Begriff Botendienst ein. Sag ich ja, auch der Botendienst setzt da voraus, dass in dieser Apotheke, wo der Botendienst angeboten wird, gerade ein Apotheker, eine Apothekerin vor Ort ist, um dieses Betäubungsmittel abzugeben an den Boten.
Und idealerweise würde man in so einer Konstellation ja sowieso pharmazeutisches Personal auch schicken, auch beim Botendienst.
Korrekt, ja, richtig. Also das war schon interessant, ihn da so ein bisschen, ja, so ein bisschen hilflos zu erleben.
Also Ihr Punkt ist ja, das haben Sie mehrfach gesagt und ihn eigentlich auch dann zur Rede gestellt, wenn man Leistungskürzungen macht, dann soll man das bitte auch sagen. Wenn man sagt, wir können jetzt nicht mehr Geld ins System geben, dann wäre das auch an der Zeit, das offen zu sagen. Aber er scheint das ja gar nicht so zu sehen. Er denkt ja, dass das die Versorgung besser wird mit der Reform.
Das ist genau das, was er gesagt hat. Er sieht es anders. Also es ist für mich eine Ansicht. Aber eigentlich ist es ja nicht Ansichtssache, wenn wir als Akademiker sagen, okay, wir arbeiten wissenschaftlich, dann tun wir das ja auch in diesem Fall der Meinungsfindung. Und dann müssen wir doch Daten und Fakten heranziehen und das daran sozusagen stricken, das Ganze. Das habe ich versucht, auch ihm irgendwie im Gespräch klarzumachen, dass wir doch bitte bei den Fakten und Daten bleiben und nicht postulieren und herausposaunen, wir haben jetzt Leistungsverbesserungen und im gleichen Satz zu sagen, dass wir dann nur noch einmal pro Woche die vollversorgende Apotheke dann wirklich präsent haben. Das wundert mich auch, dass das, ja, also das muss doch auf Verwunderung stoßen bei allen, die sich das jetzt anschauen, sagen, okay, keine Leistungskürzung, Verbesserung, aber dann haben wir da nur noch einmal in der Woche BTM oder einmal in der Woche Rezepturen, die hergestellt werden, wo wir auch in der Palliativversorgung wichtige Produkte herstellen, die Bronabinol-Tropfen zum Beispiel. Also das ist ja, das wundert mich dann schon sehr, dass ein Minister sowas vor laufenden Kameras so äußert und es müsste auf große Verwunderung stoßen und den viele Menschen und ich hoffe auch Parlamentarier dazu bewegen, dass sie sagen, Moment mal, also das ist ja irgendwie nicht schlüssig, was er da von sich gibt. Das ist ja offensichtlich, dass das einfach nicht passt. Die Überschrift, die er dem Ganzen gibt und das, was er dann darunter jetzt gesagt hat, in der Situation, das passt einfach nicht zusammen.
Sie haben es ja, ich glaube, die Kollegen von RTL, NTV waren mit dem Kamerateam da haben sie es ja auch nochmal einen klaren Appell auch an die Bundestagsabgeordneten gerichtet, diese Reform doch bitte zu stoppen. Ja. Ich finde, es ist relativ deutlich geworden, dass jetzt beim Minister auf kein Einlenken mehr zu hoffen ist. Er hat auch zu verstehen gegeben, dass er mit dem Kabinett eigentlich sicher ist, dass das am 17. Juli durchgeht. Man hätte alles aus dem Weg geräumt. Es gibt ja auch keine Mehrausgaben mehr, weil die Apotheken kein Geld bekommen. Also Hoffnung liegt eigentlich dann auf dem Parlament. Wie groß sind denn Ihre Hoffnungen?
Das kann ich gar nicht einschätzen. Also Hoffnung habe ich immer. Deswegen bin ich auch immer bemüht, mich einzubringen. Aber das kann ich jetzt nicht beziffern. Also ich hoffe natürlich nochmal, dass dieser Beitrag jetzt auch von Herrn Lauterbach, dass das einfach nochmal Aufmerksamkeit bekommt und doch nochmal für vielleicht ein Umdenken oder ein genaueres Hinsehen einfach. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht immer nur die Überschriften liest, auch die Politiker, sondern schaut, okay, was sagt er und was sagen die anderen? Was sagen die Systembeteiligten? Das haben wir ja aktuell in ganz vielen Bereichen, die er reformiert, dass man doch bitte auch die Systembeteiligten erhört und die Verbände und schaut, was sagen die denn? Die sind ja im System drin, die können ja wichtige Informationen geben über Abläufe, wie sie vielleicht überhaupt umsetzbar sind oder nicht im Rahmen solcher Reformen. Also meine Hoffnung ist immer da. Ich denke, dass weiter über auch politische Kanäle informiert werden muss und auch öffentlichkeitswirksam. Wie gesagt, einfach die Aussage, es gibt keine Leistungskürzung, sondern Leistungsverbesserung, kann ich nicht so stehen lassen. Und jetzt möchte ich, dass das dann, was habe ich ihm auch gesagt, dass das dann öffentlich kommuniziert wird. Es gibt Leistungskürzungen, weil wir nicht bereit sind, das System finanziell an Leben zu erhalten.
Ja.
Das ist es ja einfach.
Wir haben ihn jetzt ja längere Zeit mal so eins zu eins hier erlebt. Mhm. Ich nehme ja schon wahr, dass in der Apothekerschaft es auch eine gewisse Unzufriedenheit gibt mit dem Erreichten, was diese Reform angeht. Also letztendlich hat der Minister immer gemacht, was er wollte. Die Entwürfe und Eckpunkte wurden von Mal zu Mal schlimmer. Mhm. Haben Sie jetzt nach diesem Gespräch so ein gewisses Verständnis für die Herausforderung, die es ist, mit so einem Minister umzugehen?
Das kann ich nachfühlen, ja. Ja, also, weil er sagt, das war ein gutes Gespräch, das ist immer alles konstruktiv, das kann ich nicht so unterschreiben, also konstruktiv. Und das habe ich auch vor den Kameras gerade unten gesagt, das wird sich jetzt zeigen, ob solche Besuche, ja, sag ich mal, ein Systembeteiligter, ein Bürger, ob der seinem gewählten Vertreter, sag ich mal, Informationen mit auf den Weg geben kann, die dann auch irgendwo sich niederschlagen. Ja, und das, wie gesagt, das, was ich ihm gesagt habe, das sind ja alles Fakten. War ja kein emotionales Gespräch, sondern das waren ja Fakten, die ich wiedergegeben habe, die auch nachzurecherchieren sind. Auch Fakten zu der wirtschaftlichen Lage der Apotheken, das sind der Finanzamt bestätigte Zahlen.
Ja, ja.
Und das, um nochmal darauf zurückzukommen, auf Ihre Frage, das ist natürlich frustrierend. Ja. Bei Fakten zu sagen, das sehe ich anders, das ist schon sehr frustrierend.
Ja. Sie hatten ja, wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, Bundeskanzler Scholz auch schon hier. Wie waren die beiden denn so im Vergleich?
Gut, da sie natürlich beide also in unterschiedlicher Position hier waren. Herr Scholz war ja auch jetzt nicht als Bundeskanzler hier, sondern als Wahlkreispolitiker.
Wir sind in seinem Wahlkreis. Er war
zum Das ist genau, Abgeordneter, eben, das ist sein sagen. Wahlkreis.
Aber er kann natürlich den Kanzlerhut auch nicht ablegen und vor
nein,
der
Nein, nein, er kann das natürlich auch nicht trennen.
Ja.
Ist es ja dann trotzdem.
Aber wissen Sie was, ich ziehe auch die Frage zurück. Sie müssen jetzt nicht die beiden vergleichen. Hinterher kriegen Sie hier überhaupt keinen mehr hinter in Ihrer
Position. Also ich kann mich nochmal zu Scholz äußern. Ich fand das sehr angenehm, dass er wirklich so aufmerksam hier zugehört hat. Ich fühlte mich da sehr wahrgenommen und das war auch eine sehr beruhigte Stimmung mit ihm. Also das war ein sehr angenehmer Besuch.
Hoffen wir, dass er vielleicht im Kabinett doch nochmal sein Kanzlermachtwort spricht. So, letzte Frage. Jetzt hatten Sie ja schon zweimal Promis hier. Wen hätten Sie denn gerne vielleicht auch mal ganz außerhalb von dem politischen, gesundheitspolitischen Apothekenmarkt? Welchen Promi hätten Sie denn gerne nochmal hier in der Apotheke zu Besuch?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir auch Herrn Jauch nochmal bekehren, seinen Feldzug für die Online-Apotheken doch nochmal zu überdenken.
Mhm.
Das wäre
eine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, eine Geldfrage, dieses Überzeugen.
Ja, nee, also sonst,
gut.
Schauen wir mal, was die Zeit noch bringt.
Versuchen wir, Herrn Jauch hier auch noch hinzukommen. Wir werden als PZ auf jeden Fall wieder dabei. Bedanke mich aber für das Gespräch.
Danke.
Und Ihnen allen, vielen Dank fürs Zuhören.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.